Herzlich willkommen zu der heutigen Mach dein Ding-Folge. Ich rede heute mit dem Microlino-Gründer Merlin Obotter. Und ich fahre jetzt seit fast einem halben Jahr mit dem Microlino umeinander. Und ich möchte heute über meine eigenen Erfahrungen reden. Natürlich auch ein bisschen über die Zukunft, was passiert ist. Es ist schon fast ein Jahr her, seit wir das erste Mal geredet haben. Da ist vielleicht einiges passiert. Und wir gehen auch so ein bisschen auf Total Cost of Ownership ein. Also was kostet das eigentlich ein Auto? Und wie verhält sich das mit dem Microlino? Ich freue mich mega, bist du wieder da? Herzlich willkommen zum Mach Dein Ding Podcast. Der Podcast für Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Podcast-Folge wird unterstützt von der Knusser Hyperspace GmbH. Bei Matthias Knusser kommst du alles aus einer Hand über. Webseite, Fotografie, Text, Social Media, Design. Sein Angebot ist genial, weil er geht komplett ins Risiko. Du zahlst einen monatlichen Betrag, je nach vereinbarter Leistung, ohne Mindestlaufzeit und jederzeit kündbar. Er geht mit seiner Arbeit in die volle Vorleistung. Das Beste, als Hörerin vom Mach Dein Ding Podcast kommst du eine komplett kostenlose Potenzialanalyse von deiner Webseite und Social Media Kanal über. Du bekommst das Ergebnis transparent, auch wenn du kein Abo bei Knusser Hyperspace abschliessest. Für mich ein absoluter No-Brainer. Du kannst nur gewinnen. Also schreib jetzt dein Mail an m@knusser.ch und sage: Hoi Merlin, wie geht's?
Sehr gerne, ja, vielen Dank für die Einladung und ich bin natürlich gespannt ein bisschen auf dein Feedback, wie jetzt das erste halbe Jahr mit dem Microlino war, was so die positiven Erfahrungen waren, vielleicht auch ein paar negative, bin gespannt.
Ja, ich freue mich, dass ich dir da so öffentlich darf sagen. Ich glaube, wir fangen gerade an mit meinen Erfahrungen, oder? Ich fahre jetzt etwa ein halbes Jahr. Ganz am Anfang ist so, habe ich mich zuerst wirklich mal, ich bin noch nie Elektro gefahren, musste darum kümmern, wo kann ich eigentlich denn das laden, theoretisch. Mittlerweile ist aber, hast du mal die Logik und ich lade immer im Geschäft und das lenkt Führung zum Hin- und Herfahren, es lenkt auch zum zwei- oder dreimal hin- und herfahren und so brauche ich daheim auch gar keine Steckdosen oder irgendwas, um den zu laden und kann schön von unserem Photovoltaikstrom, den wir produzieren, da mein Auto laden, das freut mich natürlich. Also das ist eigentlich so das erste Mal.
So muss man es auch machen, das ist eigentlich das beste Setup, oder? Eigentlich.
Eben, gell? Und das war wirklich aber so ganz am Anfang schon gewesen, okay, jetzt gibt es da so viele verschiedene Apps zum Abladen, wo könnte ich jetzt laden, wie nicht laden, dann hat die App gleich nicht funktioniert, dann hast du irgendwie mit einem Twin-Code vor Ort aber können tanken. Also es war eine spannende Erfahrung gewesen,
Aber du bist vorne, hast noch kein Elektroauto gehabt?
Nein, nicht. Also wirklich. Ja.
Okay, also das kommt eigentlich auch noch dazu, so die ersten Learnings mit dem Elektroauto.
Genau. Dann, was ich richtig cool finde, wirklich, und gerade, weil ich ja auch sagen, gerade als Unternehmer ist es einfach das perfekte Auto. Also, du kommst nicht darum, dass die Leute einen Spruch machen. Und dass du auffallst. Und der Spruch kann in alle Richtungen gehen. Die einen finden es mega cool, die anderen machen blöde Sprüche. Oder dann kommt man, das ist doch kein Auto. Oder einer hat mal gefragt, ob ich da wie beim Fred Feuerstein auch kann unten dran so trampen oder nicht.
Habe ich auch schon alles gehört, glaube
ich dir sofort. Aber ich meine, das Wichtigste ist ja da wirklich auch auffallen. Und ich meine, natürlich gibt es vielleicht einen blöden Spruch, aber ich glaube, unter dem Strich fällt man schon positiv auf, auch wenn man dann mal das Argument, warum man mit dem Microlino fährt, kann herausstellen. Und auch wenn du neu mit rumfährst, einfach so, also wie viele Leute sich umtrüllen, dich anschauen. Ich hatte dann das Gefühl, natürlich auch, ich habe mich ein bisschen darum gekümmert, gelesen und gemacht, für mich ist es nicht mehr ganz neu gewesen und habe das Gefühl, ja, das hat jeder schon gesehen. Fakt ist aber, man fällt auf und es wird geschaut und es ist nicht so, dass es irgendwie einfach Microlino, sondern es wird geschaut. Also aus dieser Optik wirklich cool. Dann natürlich eben. Also.
Ich muss auch sagen, das ist krass, wie ich meine, jetzt sind wir auch schon seit Ende 2022 auf dem Markt und es ist schon krass, wie lange das es geht, bis man so ein bisschen Durchdringung hat, auch vom Bekanntheitsgrad. Ich würde sagen, wir sind in der Schweiz schon recht weit, oder? Jetzt im Vergleich zu anderen Ländern. Aber trotzdem, immer mal wieder das Gespräch, wo ich sage, ja, Microlino, und die sagen, was ist das, noch nie gehört. Es braucht viel, bis man so ein bisschen, sag jetzt mal, den Bekanntheitsgrad hat. Und ich habe ja auch den direkten Vergleich, oder? Bei den Scootern ist es etwas anderes, oder? Wenn ich sage, ja, Microscooter, sagt er etwas in der Schweiz, ist eigentlich die Chance, dass es jemand sagt, nein, noch nie gehört, ist praktisch null, muss ich sagen. Also außer du fragst jetzt jemanden, der vielleicht 90 Jahre alt ist oder so. Nein, sogar die, oder? Weil die für die Enkelkids und so vielleicht mal in Berührung gekommen sind mit der Marke. Aber eben dort habe ich eigentlich den direkten Vergleich. Oder? Und da sieht man auch so ein bisschen mal, eben, was es auch braucht, um so eine Marke aufzubauen.
Ja, definitiv. Aber das ist ja etwas sehr Positives, finde ich, im Moment noch, wenn man mit dem umfährt, weil man auffällt. Also ich glaube wirklich, wenn da dein Auto oder dein Microlino gut beschriftet, was ja meinen auch ist, und an die Strasse stellst und mit dem umfährst, deine Beschriftung wird also garantiert viel mehr geschaut, wie einfach bei einem ganz normalen, herkömmlichen Auto. Und das ist sicher wirklich ein Vorteil, würde ich sagen. Eben, natürlich mega cool, also im Betrieb braucht er brutal wenig, also ich habe jetzt die mittlere Größe und ich habe es noch nie bis an die Spitze getrieben, aber ich würde jetzt behaupten, ich komme sicher gut 130 Kilometer problemlos, so mit hin und her fahren, ich glaube offiziell würde er ein bisschen mehr angeben, aber das ist jetzt da, wo ich mich safe fühle, hey, und für das brauchst du, also ja, dann latschen an der Steckdose und das kostet fast nichts, natürlich mit Photovoltaik sowieso nicht, aber auch wenn du jetzt müsstest zahlen, ich glaube, ihr sagt doch, ich weiss nicht, 2-3 Franken pro Tankfüllung, oder?
Ja, es kommt halt immer so ein bisschen auf den Strompreis an, aber ja, in etwa triffst du es so, ja. Also so 2-3 Franken, also eben, ist ja eigentlich nichts, ja. Wenn das mal so anschaust.
Mit dem Auto dürftest du im Vergleich nicht einmal 2 Liter auf 100 Kilometer, um nur schon den Vergleich zu haben. Also dort im Unterhalt wirklich brutal günstig. Es ist ein geiles Feeling. Also es fühlt sich wirklich noch ein bisschen nach Go-Kart an zum Fahren. Du spürst Geschwindigkeit schon ganz anders wie mit so einem normalen grossen Auto. Was ich aber cool finde, also was für mich Spass macht. Und dann natürlich, was wirklich cool ist, ist einfach Platz. Also ich habe jetzt gerade, eben wir sind gezügelt, wir haben hier Tiefgarage, gerade einen guten Platz, der schön an einer Durchfahrt ist. Und so brauche ich keinen Zusatzparkplatz, sondern kann vorne den Microlino stellen, weil ich kann eben rausfahren und hinter das normale Auto.
Und das habe ich beim LinkedIn-Post gesehen. Das ist, genau.
Und das ist natürlich wirklich mega cool. Ich muss aber wirklich gerade sagen, mit den 2 LinkedIn-Posts, die ich gemacht habe, hätte ich nie erwartet, wie kontrovers das diskutiert wird. Also wie viele Leute sich dann da angegriffen fühlen oder eben irgendwie da das Gefühl haben, ah, das geht doch nicht, keine Ahnung. Also ich hätte es einfach nicht erwartet.
Aber das ist schon auch das Schöne, man kann irgendwie so eine Diskussion anregen. Ich habe zudem eigentlich gerade eine gute Anekdote. Wir haben das ganze Thema mit dem Querpark, oder? Ist also das Ding, oder darf man jetzt mit dem Microlino Querpark, ist das erlaubt oder nicht? Und in der Schweiz ist es eigentlich so, es wird wirklich geduldet. Also es ist weder ausdrücklich erlaubt, noch ist es ausdrücklich verboten. Jetzt haben wir ja gerade vor 2 Monaten oder so hat es einen Fall gegeben in München, wo eine Microlino-Fahrerin immer einen Bus bekommen hat, wenn sie quer geparkt hat. Und sie hat das einfach nicht auf sich sitzen lassen und hat sich dann so ein bisschen eingesetzt dafür. Und da ist so ein Artikel gekommen auf Bild-Zeitung. Und hat eben so ein gewettert, warum sie wegen dem immer einen Bus bekommt. Das können ja nicht sein, platzsparende Mobilität, nachhaltig etc. Und bis es ist dann so ein bisschen eskaliert, ist auch im Fernsehen gekommen, eingeladen worden, bis dann der Oberbürgermeister von München dann offiziell Stellung dazu genommen hat und gesagt hat, ja, eigentlich liege das im Ermessensspielraum und sie werden dafür sorgen, dass sie die Politesse darauf hinweisen, sofern es nicht ein Verkehrshindernis ist, weil er irgendwie in der Straße parkiert ist oder so, dass man das soll zukünftig tun. Also von dem her, so viel zu polarisierend. Da haben wir also wirklich eigentlich können erwirken, dass so das ganze Thema Querparken, zwar nur in der Stadt München, aber immerhin eigentlich jetzt geduldet bzw. erlaubt ist.
Ja, aber das zeigt für mich eben auch, wie, ich weiss es auch nicht, wie unnötig die Regulatorien manchmal auch sind. Ich meine, du hast super Platz im Parkfeld, wenn du quer parkierst und du brauchst, wenn du jetzt gerade eine blaue Zone ansprichst, oder du brauchst für alle anderen Verkehrsteilnehmer viel weniger Platz, wenn du quer parkierst. Also es hat ja nur Vorteile. Die anderen haben noch mehr Platz, du brauchst weniger Platz, du passest perfekt rein. Also wo ist das Problem, dass es überhaupt dann ein Thema ist? Ich, Ich verstehe es nicht. Eben, FDN.
Ja, eben, das ist teilweise ist es einmal nicht so logisch, oder? Und da verstecken die Leute sich einmal hinter den, sag ich jetzt mal, hinter den Gesetzestexten, Verordnungen etc. Und aber ja, für mich auch völlig unsinnig, oder? Ich meine, gerade wenn man sich überlegt, oder vom Normparkplatz, sage ich jetzt mal, haben eigentlich nebeneinander 3 Microlinos Platz. Mhm. Und ja, das ist für mich, finde ich, schon eigentlich ein Punkt, wo man muss sagen, ja, wir haben auch in der Schweiz in den meisten Städten ein Platzproblem. Also nicht nur in der Stadt, auch sonst in vielen Gemeinden, oder? Und da muss man doch sich ein bisschen überlegen, hey, wenn man das ein bisschen fördern kann und sagen, hey, kannst querparken und brauchst so weniger Platz und sparst auch Zeit, wenn du unterwegs bist, um einen Parkplatz zu suchen, ist das natürlich ein riesen Thema. Aber da sind wir dran, stetig. Also, und wie gesagt, in der Schweiz ist es weniger das Problem, weil es wird eigentlich recht geduldet. Ich habe persönlich jetzt noch nie einen Bus bekommen beim Querparken.
Du leistest es natürlich immer darauf an.
Ich lege es sowieso immer darauf an. Ich reize natürlich auch so ein bisschen die Grenze aus. Also, es gibt auch, sagt er sicher, also die TÜV-Parkplätze gibt es ja auch noch, ja. Oder, wo mit dem TÜV-Symbol signalisiert sind. Und dort ist es so, also wenn die unterteilt sind, es gibt gewisse, wo es wie eine Fläche ist und die ist unterteilt, damit man so sieht, hey, da habe ich meinen TÜV, da kommt der nächste etc. Dort ist eigentlich laut Verordnung nicht erlaubt, weil das ist nur für einspurige Fahrzeuge und wir sind ein mehrspuriges Fahrzeug und das ist auch schön und so gut. Es gibt aber auch die gleichen Flächen, die dann nicht unterteilt sind, sondern wo es einfach sagen, hey, look, da ist eine Fläche, das ist für TÜV, könnt ihr anstellen. Und da ist es also effektiv auch erlaubt, den Microlino anzustellen. Da habe ich also auch schon Bussen bekommen, wo ich mich dann nachher auch zur Wehr gesetzt habe. Und da kommst du ja meistens auch recht über. Also teilweise wissen die auch nicht genau, wie damit umgehen. Ich glaube, es hat sich jetzt, die Situation hat sich sicher massiv verbessert, weil es einfach auch viel mehr Fahrzeuge unterwegs hat. Also ich meine, in der Schweiz sind wir irgendwie bei um die, was weiß ich, 1200 Microlinos auf der Straße in der Schweiz. Also ja, langsam sieht man es ein bisschen im Strassenbild und das hilft natürlich der ganzen Thematik.
Ja, also ich bin einfach erst jung gewesen. Ich meine, jede Situation in jedem Parkhaus ist anders oder auch jedem Parkplatz ist anders. Bei uns ist wirklich so, unser Parkplatz ist direkt an einer Durchfahrtsstrasse in einen weiteren Bereich von der Tiefgarage. Das heisst, neben meinem Parkplatz ist eben eine Durchfahrt und wenn ihr dort die muss frei bleiben. Das heisst, ich kann so parkieren, dass ich wirklich einfach in die Durchfahrt rein dann kann rausfahren, oder? Ja, genau, was natürlich mega gäbig ist. Und hinter uns, wir haben einen Parkplatz, oder hinter uns ist kein anderer Parkplatz. Also, aber natürlich mit dem Microlino und deinem Auto komme ich ein bisschen aus dem Parkplatz aus hinten. Aber es ist nicht hinten begrenzt, richtig, sondern es ist nur seitlich eingezeichnet. Mhm. Oder das Parkfeld.
Ah, oh, es ist halt hinten hat keinen
hinten
Strich,
hat es nicht einmal einen Strich. Okay. Also das heisst, es ist einfach seitlich begrenzt. Und andere haben TÜV vorne dran, Velos vorne dran, kommen genauso raus. Oder die Autos sind so gross, dass ohne irgendwas kommen sie raus. Und es gibt einen einzigen, der ein bisschen, wo vielleicht ein bisschen mehr Mühe hat zum Reinfahren. Und der steht direkt neben mir. Es lenkt aber feurig. Also weißt du, wirklich feurig. Aber das wäre der Einzige, wo du könntest sagen, der könnte jetzt noch etwas sagen. Aber Leute können sich dann eben online über das aufregen. Und,
Aber oftmals ist es doch dann so, in Realität eben, also hat sich jetzt irgendjemand beschwert bei dir? Also ich sage jetzt mal nicht auf LinkedIn.
Nein, im Gegenteil. Also bis jetzt haben alle nur gesagt, hey, ist doch easy, mach nur, stört mich doch nicht, wenn ich gefragt habe.
Eben. Ja, ich finde, das geht dann so einmal ein bisschen unter Kategorie Troll, oder? Wie wir es auch so kennen in den sozialen Medien. Ist mal schnell mal ein Kommentar geschrieben, oder? Ja. So ein bisschen in der anonymen, nicht persönlichen Fassade, oder? Und im Persönlichen muss man sich dann immer zweimal überlegen, ja, ist es jetzt wirklich so schlimm, dass ich jetzt so einen Kommentar muss liegen lassen?
Also es ist auch, ich sage jetzt, es ist jetzt nichts, man ist mega böse, also es ist die Art und Weise, wie man geschrieben hat, habe ich jetzt alles noch in Ordnung gefunden. Es ist einfach, ich hätte es nicht erwartet und bin erstaunt gewesen und aber es ist wirklich spannend, aber ich bin...
Aber weißt du, ich sage immer, ich bin froh, dass wir ein Produkt haben, wo die Leute wenigstens eine Meinung dazu haben, egal in welche Richtung das ausschlägt, oder? Ich glaube, das Schlimmste, was man kann haben, wenn man irgendwie ein Produkt auf den Markt bringt, ist, dass die Leute, dass es ihnen einfach egal ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, dass man wie einfach, dass es einfach gar keine Traction generiert, in keine Richtung, oder? Mhm. Weil ich glaube, jedem Produkt, wo irgendwo durch erfolgreich wurde ist, in der Anfangsphase. Ich meine, du hast immer Kritiker gehabt. Ich meine, wenn man mal zurückschaut, irgendwie das erste iPhone, oder? Ich meine, da hat es auch Leute gegeben, die gesagt haben, was ist das? Das wird verschwinden, das ist nichts, etc. Und heutzutage ist es nicht mehr wegzudenken, oder? Also, ich will mich jetzt da nicht mit Apple vergleichen, weil das ist immer der schwierigste Vergleich, was es gibt, aber ja, ich glaube, es gehört auch immer ein bisschen dazu. Mhm.
Absolut. Also ich bin Fan, ich finde es wirklich cool, es hat mega viele Vorteile. Ich würde es sofort wieder nehmen. Zu den, eben auch ganz offen, ehrlich, meinen Kritikpunkten oder meinen Sachen, die ich mir noch wünschen würde. Und auch, wenn ich jetzt in die Kommentare ein bisschen probiere zusammenzufassen, wo kommen, ist eines sicher das Thema Sicherheit, das dann ein bisschen angeschaut wird. Und man sagt, ja, es hat halt kein Airbag. Es hat, es ist speziell zum Bremsen, weil es kein Bremskraftverstärker ist. Du kannst es vielleicht gerade erklären nachher. Also, ja. Das heisst, es fühlt sich strenger an zum Bremsen. Das ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber jetzt mittlerweile völlig normal. Aber das ist sicher etwas, was ein bisschen speziell ist. Ja, ich glaube, sonst habe ich eigentlich gar nichts. Ich bin nie auf der Autobahn. Also auf der Autobahn habe ich mich nur schon, weil es so klein ist, irgendwie habe ich gefunden, das brauche ich nicht, obwohl ich theoretisch dürfte, aber ich meine jetzt...
Ist aber auch so, im Endeffekt, wenn man wahrscheinlich unsere Kunden will fragen, die wenigsten brauchen ja das Fahrzeug dann auf der Autobahn. Ich glaube, es ist gut, dass man es kann, wenn man mal muss, aber ja, es ist eigentlich eher in der Stadt zuhause, oder? Also ich meine, also in der Stadt oder im urbanen Bereich für Kurzstrecken etc. Und ich glaube, dort kann man, sag ich jetzt mal, auch seine Vorteile besser ausspielen. Oder auf der Autobahn, du bist halt auf der rechten Spur. Also ich bin, ja, wenn ich auf der Autobahn bin, ich muss sagen, man muss es vielleicht einfach mal ausprobieren, weil das Ding ist, und das realisiert man erst, wenn man es mal gemacht hat, ist, dass man viel weniger einen Stress hat als irgendein anderes Auto. Weil, also zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung. Wenn ich in einem normalen Auto bin und ich bin auf der Autobahn, ich habe immer irgendwie das Gefühl, ah, der fährt zu langsam, ich muss den überholen. Dann geht man wieder links, geht man auf die Spur, dann ist einer hinten, wo einem Licht führt, dann muss man wieder rechts über. Und das ist immer so ein bisschen der Fight von, ich bin nie in der idealen Geschwindigkeit, wo ich zufrieden bin und auch der hinter mir zufrieden ist, sozusagen. Das heisst, du bist immer irgendwie on the move, oder? Das ist immer so, irgendwie so ein bisschen stressig, oder? Und jedes Manöver, oder, irgendwo durch, es kann ja immer mal etwas passieren. Bei Macarena, wenn ich auf der Autobahn bin, ich weiss, ich bin auf der rechten Spur. Und die linke Spur ist eigentlich tabu für mich, oder? Weil ich kann mit 90 sowieso eigentlich nicht mehr überholen. Das heisst, du stellst dich eigentlich darauf ein, dass du dort fahrst und du weisst, mich werden auf dieser Strecke die meisten Autos wahrscheinlich überholen. Das ist auch fair enough und das ist auch okay so. Aber irgendwann merkst du so ein bisschen, kommt so ein bisschen eine Ruhe rein, dass du einfach merkst, so, das ist jetzt einfach meine Lane und da bewege ich mich fort. Und es ist wirklich völlig easy. Aber eben, das muss man, es ist jedes wahrscheinlich sehr subjektiv und man muss es mal ausprobieren. Ja. Aber ich brauche es auch sehr selten auf der Autobahn. Also ist nicht the way.
Aber ich weiss, was du meinst. Und heute ist ja auch noch so, ich kann nicht verheimlichen, dass ich Kinder habe, weil sie sind heute besonders laut aus. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, es tut mir auch so leid. Aber es gehört ein bisschen dazu zum Podcast. Ich mache das im Homeoffice und das soll auch so sein. Aber heute sind sie doch, glaube ich, besonders laut, haben sie es lustig, vielleicht, oder vielleicht auch nicht. Und ich meine, natürlich ist darum der Macarena für uns ganz klar nur das zweite Auto. Wir sind recht ländlich, wir brauchen das erste Auto. Aber das ist halt wirklich das, was uns vorher haben wir nur ein Auto gehabt. Und jetzt mit zwei Kindern und bist halt gleich einfach auch froh, wenn du noch ein Auto hast und etwas kannst unternehmen, wenn du dann daheim bist. Und da habe ich einfach, sage ich, hey, ich brauche etwas und ich kann ins Geschäft gehen. Aber da muss ich einfach von A nach B kommen. Und sind wir ehrlich, ich kann auf ausserorts 80 gefahren, innerorts 50 gefahren, es ist kein Problem. Also ich verliere überhaupt nichts auf der Strecke von da ins Geschäft. Ich fahre eh allein, ich bin eh nur selber unterwegs. Ja, also was habe ich? Das ist wirklich für mich so, dass ich heute gar keinen Grund mehr sehe, etwas anderes zu fahren, wo mehr Ressourcen braucht, auf alle Ebenen. Also schlussendlich braucht es mehr Ressourcen für mich, finanziell, es kostet mich mehr, eben, ich brauche ganz sicher einen zweiten Parkplatz, ich muss mehr tanken, es kostet mehr Versicherung, es ist all das, also einerseits ganz konkret für mich und andererseits aber auch ressourcentechnisch für die Umwelt, sehe ich wirklich keinen Grund mehr, warum das Sinn macht, wenn ich eh allein unterwegs bin, dann ein grösseres Auto zu nehmen. Von dem her. Ich bin Fan.
Aber das ist ja perfekt genau die Parole oder das, was wir immer sagen. Oder? Das ist eigentlich das perfekte zweite oder dritte Fahrzeug. Oder? Ich meine, wir haben uns nicht irgendwie die Vorstellung gemacht, dass wir sagen, wir können das Langstreckenfahrzeug ersetzen. Und ich glaube, jetzt genau die Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, oder ein Fahrzeug, gerade wenn man Kids hat, oder ist klar, da brauchst einen 5-Plätzer, je nach Kinderanzahl vielleicht sogar einen 7-Plätzer. Mhm. Aber solche die zusätzliche Flexibilität, die man hat, wenn man halt nur einen Macarena dazu hat, ist halt etwas, wo man extrem viel hört, so auch von vielen Kunden, wo Kinder haben oder eben auch nicht unbedingt Kinder haben. Das ist wirklich so etwas, wo man muss es eben mal gefahren sein, muss es eben mal so ein bisschen mal im Alltag sag ich jetzt mal, erlebt haben, dass so in der 20er runtergeht, oder? Und ich glaube, eben bei dir ist es jetzt gerade, wenn ich das so höre, schön zu hören, dass das so funktioniert hat. Ich glaube, kurz nochmal auf die Punkte, die du vorhin angesprochen hast, ist natürlich ein Thema, das wir sehr oft hören, oder? Also das ganze Thema rund um Sicherheit ist natürlich etwas, wo mir viel gefragt werden, und ich sage, als allererstes müssen wir sagen, in unserer Fahrzeugklasse, wo ja wirklich eben eine Mischung ist zwischen TÜV und Auto, ist auch das TÜV-Kennzeichen hin, ist so ein bisschen eine Mischform, Leicht-Elektro-Fahrzeug, wie man es auch nennt. Wir sind in unserer Klasse eigentlich die Ersten und Einzigen, die wirklich, sage ich jetzt mal, selbsttragende Karosserie in diese Fahrzeugklasse gebracht hat. Normalerweise hast du eigentlich eine relativ einfache Konstruktion mit normalem Gitterrohrrahmen. Und ich sage jetzt mal, eben so eine selbsttragende Karosserie bietet halt viel mehr Stabilität und auch Sicherheit. Und das ist uns jetzt gerade zum Start wichtig gewesen, zu sagen, hey, wir wollen wirklich das Ganze ein bisschen auf ein neues Level heben, auch sicherheitsmäßig, und haben darum relativ viel investiert in die ganze Struktur. Und schlussendlich muss man sagen, auf die Struktur, auf das, baust du dann nachher eigentlich wie auf. Oder? Wenn die schon schlecht ist, dann kannst du jenseits, sage ich jetzt mal, Zusatzfeatures noch hinzufügen, und die Basis ist, oder das Fundament ist trotzdem schlecht, oder? Und also ähnlich wie wahrscheinlich im Häuserbau, sage ich jetzt mal so. Und wir sind aber schon auch bewusst, also uns ist auch schon auch bewusst, dass wir natürlich eben die Themen haben, dass wir zum Beispiel keinen Airbag haben. Und das ist jetzt auch so etwas, wo wir gemerkt haben jetzt über die Jahre. Es gibt sicher die ein oder anderen Kunden, die sagen, hey, ich würde das Auto kaufen, wenn es ein Airbag hat. Und das ist natürlich auch etwas, wo wir so als Feedback aufnehmen. Und sicher auch nicht ausgeschlossen, dass in einem neuen Modell, dass wir das dann auch direkt gerade mit werden anbieten. Sag ich jetzt mal so einen technischen Hintergrund, oder, für die es interessiert. Es ist natürlich auch ein bisschen ein Entwicklungsthema. Also es kostet ein bisschen Geld, um das so zu entwickeln, und es braucht halt auch Zeit. Und darum haben wir jetzt mal im ersten Schritt gefunden, hey, wir machen es nicht. Auch aus dem Grund, weil wir gesagt haben, hey, das ist wirklich ein urbanes Fahrzeug, oder? Und in den Geschwindigkeiten, wo man unterwegs ist, braucht es kein Airbag, oder? Das ist natürlich Ansichtssache und auch Gefühlssache, wie man sich sehr individuell ist. Aber das ist sicher etwas, wo wir uns auch zu Herzen genommen haben. Und das Feedback haben wir auch so bekommen. Und es ist auch, glaube ich, die Idee, oder? Wir müssen uns natürlich auch zukünftig verbessern, und da gibt es, sag ich jetzt mal, der nächste Schritt wäre dann sicher, so etwas hinzuzufügen. Mhm.
Das Bremsen.
Bei der Bremse, genau. Bei der Bremse ist es so, ich glaube, dort ist es wirklich eine Gewohnheitssache. Oder? Ich glaube, wir haben dir ja das Fahrzeug gegeben, ohne irgendwie gross etwas zu sagen. Also klar, du hast ein bisschen gewusst, wie wir geredet haben, was es ist, etc. Aber normalerweise sagen wir natürlich immer, wenn wir jemanden auf eine Probefahrt lassen, sagen wir auch, einfach technisch, wie es funktioniert, die Bremse ist wirklich, bei uns ist das 100% mechanisch, also es hat keinen Bremskraftverstärker drin, wie es normalerweise heutzutage bei allen Autos drin ist. Der Grund, warum das heutzutage in allen Autos drin ist, ist, weil die auch immer schwerer geworden sind über die Jahre und einfach ein bisschen das Komfortthema geworden ist, damit man einfach ein bisschen weniger muss auf die Bremse drücken, wird wie eigentlich die Kraft, die du reingibst, vergrößert sozusagen und wird vergrößert auf die Bremsscheibe. Und Per se hat es aber eigentlich keinen Sicherheitsaspekt, weil im Fall von einer Vollbremse hast du eigentlich jeden mit einer normalen Kraft vom Bein eigentlich genau die gleiche Kraft, die man auf Bremsen bringt, wie das mit einem Bremskraftverstärker wäre. Also sprich, es ist eigentlich wirklich ein bisschen Komfortthema und das muss man wie irgendwie verstehen und einfach merken, so, hey, das hat es nicht, aber das heisst nicht unbedingt, dass die Bremsen schlecht sind oder so. Also eigentlich kann man es, wenn du jetzt mal irgendwie mit einem Rennauto willst fahren, irgendwie GT4, whatever, auf der Rennstrecke, da ist bei vielen von denen ist das auch einfach nicht drin, weil es halt zusätzliches Gewicht ist. Die Bremse ist einfach deutlich härter. Bremsen tut sie sehr, sehr gut. Mhm. Es ist einfach mehr eine Frage von wie viel Druck, dass man mit dem Bein muss geben. Also es ist eigentlich mehr ein Komfortthema. Genau, das ist das zum Bremsen, um ein bisschen einen Kontext geben in das Ganze.
Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig zu wissen, weil es sich wirklich am Anfang ein bisschen speziell anfühlt, wie man sich auf so das einfache Bremsen gewöhnt ist. Und eben, ich muss nicht so fest auf Bremse stehen. Und beim Microlino ist es halt wirklich so, wenn ich drauf drücke, ich spüre Bremse auch viel mehr. Oder ich spüre wirklich, was zurückkommt.
Ja.
Also wie halt, wenn
genau,
du mit dem Velo
bremst. Zum Beispiel eben so. Das ist zum Beispiel auch das Ding, oder? Es ist ja mega, je nach Brand, also nach Marke zu Marke unterschiedlich, oder? Also wenn du jetzt zum Beispiel würdest in Peugeot sitzen und würdest mit dem bremsen und nachher steigst du irgendwie mal wieder in den Audi ein, das Setup, wie das eingestellt ist, ist von Brand zu Brand unterschiedlich. Das heisst, es ist immer ein bisschen Gewohnheitssache. Aber ich würde sagen, bei uns ist es natürlich am extremsten, weil wir haben gar keine Unterstützung, oder? Also es ist eigentlich sozusagen mehr anzuschauen wie ein kleines Rennauto sozusagen, weil das es auch nicht hat. Wir erwähnen das immer, das ist natürlich so ein Gewohnheitsthema. Aber nochmal, es ist eigentlich mehr Komfort und weniger, sag ich jetzt mal, Safety relevant schlussendlich.
Die Podcast-Folge ist gesponsert von Quid Business. Das ETH-Spin-off Quid Business übernimmt für dich die Anmeldungen und die fortlaufende Korrespondenz mit der AHV, der Versicherungen und der Pensionskasse, sowie auch die Lohnabrechnungen und die Lohnzahlung. 100% digital per Web-App, fehlerfrei und zu einem unschlagbaren Preis. Mich hat die Dienstleistung so überzeugt, dass ich kurzerhand meine eigene Lohnbuchhaltung an Quid Business ausgelagert habe. Und mit dem Code «Mach dein Ding» bekommst du zudem 100 Franken Startguthaben bei Quid Business. Alle Infos findest du in den Shownotes.
Gut, also ich glaube, man sieht, in welche Richtung das geht. Haben wir zum Thema Sicherheit und der Entwicklung alles gesagt? Oder gibt es irgendetwas offen, was du noch möchtest ergänzen?
Ja, ich meine, was haben wir das letzte Mal geredet? Wir haben letztes Jahr, Ende 2024, oder? Ja, doch. Also was hat sich jetzt in der Zwischenzeit da? Also wir haben neu jetzt das Modelljahr mit dem Microlino hat jetzt auch eine Klimaanlage. Für die, die das brauchen. Also ich meine, das ist mehr eigentlich auf Customer Request gekommen, mehr so aus dem Süden. Weil man einfach gemerkt hat, in Italien, ja, Spanien etc., es ist schon fast ein Must und da haben wir jetzt ein bisschen nachgerüstet und ist jetzt eigentlich eben auch erhältlich mit Klimaanlage und lustigerweise auch in der Schweiz wird es doch noch oft nachgefragt, einfach wenn man es kann haben, why not, sowieso. Mhm. Weiterhin haben wir so ein Connectivity-Pack, wo wir Fahrzeug hinzugefügt haben, wo du eigentlich wie beim Tesla kannst ein Software-Update over the air machen. Wir haben es jetzt mal so vorgesehen. Wir haben es aber noch nicht gelauncht, weil wissentlich, dass wir das wirklich sehr, sehr gut wollen, vorher testen, bevor wir die Funktionalität wirklich startet. Aber das wird in den nächsten Monaten der Fall sein. Also wirst eigentlich wie vom Fahrzeug dann aufgefordert und es sagt, hey, es ist ein neues Update erhältlich. Du kannst OK drücken, musst vielleicht das Fahrzeug noch einstecken und dann kommst du den letzten Softwarestand aufs Fahrzeug über. Das ist so ein bisschen natürlich für uns cool, dass man natürlich nicht immer muss das Fahrzeug jetzt irgendwie in eine Werkstatt bringen, falls mal etwas wäre. Wir können auch gewisse Ferndiagnosen machen, oder? Wir können zum Beispiel sagen, oh, okay, das Fahrzeug dort und dort, was zeigt da der Fehlerspeicher an zum Beispiel. Das sind solche Themen, die uns natürlich helfen und für den Kunden ist es natürlich auch convenient. Plus sind wir dann weiterführend noch an einer App dran, wo du theoretisch auch, sag ich jetzt mal, dein Fahrzeug vorheizen, vorklimatisieren kannst, sofern es eingesteckt ist. Zum Beispiel eben das Fahrzeug vorkonditionieren kannst, wenn du jetzt mal irgendwie weiter weg musst. Genau, also das sind so ein bisschen ein paar Gimmicks, wo wir dort den Kunden noch dazugeben wollen. Das ist sicher das eine. Das andere, was wir noch zusätzlich haben, ist, wir haben im Januar angefangen mit dem Macrino Custom Program. Und zwar ist das die Möglichkeit, ich kann dir dann auch mal den Link schicken, ist eigentlich noch cool, ist so ein, wir haben so einen Konfigurator gebaut, der wie eigentlich auf einer Gaming-Engine basiert. Also es ist eigentlich wie ein Computerspiel, also technisch gesehen. Und du kannst wie aus einer Vielzahl von Farben kannst du sozusagen dein eigenes Fahrzeug designen. Und kannst sagen zum Beispiel, hey, ich möchte das Dach in Orange und unten will ich Weiss haben und dann will ich zum Beispiel, dass die Abdeckungen in einer anderen Farbe sind etc. Also es gibt zwar schon ein paar Richtlinien, wo man sich muss drin bewegen, aber du hast eine relativ grosse Freiheit zum Auswählen, was, was du genau für dein Fahrzeug willst. Und das ist etwas, was wir jetzt eben seit dem Januar anbieten und funktioniert wirklich sehr gut. Also wir haben einige Leute, die jetzt schon so ein Fahrzeug konfiguriert haben und für sie gebaut haben. Und es geht natürlich auch wieder so in die Schiene, um so zu sagen, hey, das ist wirklich speziell für dich gebaut, oder? Also du kannst sicher gehen, das Fahrzeug ist nicht irgendwie, keine Ahnung, schon irgendwo an Lager gewesen oder so, sondern es ist wirklich wird spezifisch für dich hergestellt. Und da wollen wir auch noch so ein bisschen den Manufakturgedanken ein bisschen mehr, sag ich jetzt mal, hervorheben, wie das, sag ich jetzt mal, wie andere Premium Brands auch der Fall ist, wie zum Beispiel, ob es jetzt bei Porsche ist oder bei Ferrari, was weiß ich. Für die Leute, die das halt wertschätzen, und da gibt es halt immer welche, ist das wirklich ein cooles Tool. Und wie gesagt, kommt auch gut an, auch zum Beispiel eben für Firmenkunden, die sagen, es hat zum Beispiel Flotten, die sagen, hey, wir wollen es genau in unserer Company-Farbe, anstatt dass man es foliert, ist schlussendlich dann auch günstiger, aber eine gewisse Stückzahl. Und das ist etwas, was wir jetzt eben gestartet haben. Und ja, ich habe dir dann den Link geschickt. Es ist wirklich ist noch witzig, um so ein bisschen mal ein bisschen umspielen und auch, so ein bisschen, auch wenn man sich nachher entscheidet, einen normalen zu bestellen. Mhm. Aber es ist zum Beispiel auch schon mal lustig, um so ein bisschen zu sehen, hey, was wäre eigentlich alles möglich.
Also der Link wird natürlich unterhalb vom Video auch sein oder ich werde es als Audio lost in den Shownotes. Du sagst eben, ihr seid überall am Entwickeln oder in allen Richtungen. Also einerseits Sicherheitsaspekt, Airbag, also die ganze Grundlage, andererseits Software, dann auch irgendwie so einen Custom Bot, wo du kannst erstellen, wie dein Microino sollte aussehen. Wie entscheidet ihr, ich meine, ihr seid ein Startup, ihr seid ein Familienunternehmen, wo ja beschränkte Mittel hat und darum ja auch, und das finde ich das Coole und darum finde ich es auch geil, oder? Ihr seid nicht einfach wie jetzt, keine Ahnung, irgendwie ein Unternehmen, wo sich zuerst hunderte Millionen sucht und dann alles investiert und dann sagt, okay, wir kommen mit dem Produkt raus, so fix und fertig, sondern es muss mal ein Proof of Concept haben, haben sie eigentlich gar nicht wollen machen. Also es war mehr so mal eine PR-Idee gewesen.
Mal als PR-Gag entstanden, genau, das, ja, absolut.
Wer richtig. Das hören will, unbedingt nochmal die erste Folge hören, eben so, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Und das finde ich cool, oder? Also eben mal anfangen, musst mal Umsatz machen, musst mal herausfinden, funktioniert es, das Geld reinvestieren und so weiter. So wirklich Startup. Aber wie entscheidet ihr heute, wo das Geld investiert und vielleicht auch, ich weiß nicht, wie aufwendig das ist, aber oder so ein Bot oder so ein Erstellen, das Tool ist vielleicht cool, aber lohnt sich das wirklich unter dem Strich? Gibt da mehr Bestellungen? Könnt ihr das herausfinden? Weißt du, dass ihr könnt sagen, hey, ich gehe davon aus, ihr braucht ja bei meisten schon irgendwie noch einen positiven Return on Invest?
Ja, es kommt sehr, sehr darauf an, oder? Ich glaube, da muss man die unterschiedlichen Aspekte anschauen, also in der Entwicklung, ist vieles einfach schlussendlich das, was wir glauben oder was wir aufgrund von unserer Erfahrung mit von Kundenfeedbacks das Gefühl haben, sind Features, die wir brauchen, oder? Also wir sind ja eigentlich alle auch in der Family selber Microlino-Users, von dem her wissen wir auch so ein bisschen im Daily Life, was man vielleicht noch könnte verbessern etc. Andererseits eben das Kundenfeedback, das wir einflüssen lassen. Und ja, ich glaube, generell, es ist immer ein bisschen das Abwägen, wie es immer ist. Also ich glaube, was bei uns sicher speziell ist, ist, wir haben nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie wir arbeiten wenig mit Budgets, oder? Also als Beispiel. Es gibt ja viele Companies, die sagen, look, da hast du dein Marketingbudget und das ist für das Jahr 2026, das ist euer Budget. However you want to spend it. Und wir haben nicht per se fix vorgegebene Budgets, sondern wir schauen eigentlich dann mehr so ein bisschen Case by Case, oder? Und klar, es hat einmal ein bisschen kann vielleicht auch seinen Nachteil haben, weil man vielleicht zu viel gewisse Sachen dann nochmal überprüfen muss. Aber das Lustige ist, du fängst dann auch an, so deine Mitarbeiter auch so zu trainieren, zum selber überlegen, so, hat jetzt das wirklich ein Value Add oder nicht? Oder ist es einfach, hey, wir haben noch das Budget, komm, machen wir das doch. Und es ist so ein Training und ich sehe bei vielen von unseren Mitarbeitern, es ist so wie eine Art eine Einstellungssache, oder? Und wie wir so unser Business führen. Wenn man dann mal nach einem halben Jahr ein versteht, wo ist die Bereitschaft oder wo ist sie weniger, dann leben die eigentlich genauso, wie wir auch selber würden entscheiden. Also wir haben viele Mitarbeiter, wenn es irgendwie eben um Diskussionen geht, jetzt sag ich jetzt mal im Markt in der Schweiz, irgendwelche Messen, wo man gehen oder Investments, wo man tätigen. Schlussendlich ganz wenig Bereich, wo ich sage, hey, nein, da bin ich anderer Meinung. Mhm. Aber das ist halt, wie man sich so gefunden hat und so ein das gleiche Verständnis hat von was ist Return on Investment so ein bisschen. Und ich glaube, da funktionieren wir vielleicht auch ein bisschen anders, als das jetzt vielleicht sag ich jetzt mal, bei einem grossen Corporate sicher der Fall ist. Oder? Weil dort wird halt sehr oft wirklich einfach mit Budgets geschafft und da wird teilweise meiner Meinung nach einfach auch Geld verbrannt, oder wo nicht unbedingt einen Value-Add hat.
Also es hat ja wie... Aber, ich weiß ja wahrscheinlich ein bisschen beides. Also spannend, wie machen das denn konkret, wenn du sagst, ohne Budget? Das Budget hat ja... der Vorteil, dass du nur einmal im Jahr...
Also wir haben schon das Budget, aber wir haben, nicht, wir haben schon das Budget, aber wir haben nicht das Budget, wo sagen wir mal, hey, look, das ist frege und das kann alles investiert werden. Sondern wir haben so ein bisschen einen Richtwert, wo wir sagen, okay, so viel haben wir letztes Jahr ausgegeben, so viel wollen wir jetzt ausgeben und es ist so ein bisschen ein Gespür, wo wir haben, wo wir sagen, ja, da wollen wir mehr machen, da wollen wir vielleicht ein paar Sachen weniger machen. Und schlussendlich tun wir es dann schon immer alles tracken. Mhm. Das machen wir sicher. Aber es ist nicht so die Ansichtssache, dass man sagt, man tut nur das Budget freigeben und nachher, egal welches Projekt das ist, wenn es alles innerhalb vom Budget ist, ist es okay. Sondern aber eine gewisse sag jetzt mal, Ausgabe wird eigentlich alles mal kurz vor uns gecheckt. Und hey, wir treffen die Entscheidungen so. Oder wir sagen, hey, lohnt es sich? Ja, nein, ist eine Sache von ein paar Sekunden. Und wie gesagt, oftmals, das ist eigentlich wie klassisches Daily Business schlussendlich bei uns. Oder? Und ist sicher vielleicht auch etwas, was wir natürlich machen können, dadurch, dass wir noch so eine Größe haben. Ich weiß nicht, vielleicht die 5, 6, 7 Jahre werden wir das nicht mehr so können machen. Aber das ist natürlich momentan die Flexibilität, die wir haben. Oder? Also wir können uns sehr schnell für etwas entscheiden, während bei einem grossen Unternehmen dann vielleicht irgendwie ein Gremium, das zuerst muss absegnen und jenes die PowerPoints hier und her müssen vorbereitet werden etc. Das ist natürlich der Vorteil, sag jetzt mal, dass man so ein bisschen schlank aufgestellt ist wie wir. Basiert aber auch massiv auf Vertrauen von den jeweiligen Mitarbeitern und auch also vice versa. Oder?
Was heisst denn schlank aufgestellt? Und kannst du mal ein paar Zahlen sagen? Also wie viele Leute sind ihr? Wie viele Autos verkaufen ihr? Wie viel Umsatz machen ihr aktuell?
Ja, wir sagen, also solche Umsatzzahlen, das kann man sich auch immer so selber ausrechnen, aber wir haben seit wir gestartet sind, also Ende 2022, wobei eben 2022, also nehmen wir mal 2023, so, dann sind wir etwa akkurat. Seitdem haben wir etwa 4.500 Microlinos verkauft, also worldwide, wobei hauptsächlich Europa. Eben, wir haben eigentlich die zwei Aspekte. Wir haben einerseits die Produktion, also wir haben unser eigenes Werk in Turin. Und das ist natürlich ein bisschen, sag jetzt mal, mitarbeiterlastiger. Also dort sind wir je nach Produktionsplan so zwischen 80 bis 100 Leute, die dort tätig sind, also inklusive natürlich der Produktion, also der Assembly Line und Engineers etc., also eigentlich alle Angestellten, die in Italien, ob es jetzt Entwicklung ist, ob es Produktion ist, Logistik, whatever, das ist eigentlich alles dort unten. Und dann haben wir eigentlich noch mehr so wie die Sales Marketing Operation, wo da in der Schweiz sitzt. Und da sind wir mit allen Leuten so zusammengerechnet, wie sagen so um die 15 bis 20 Leute. Und da hat es aber auch gewisse Leute noch drin, die jetzt vielleicht nicht ausschließlich für Microino arbeiten. Also zum Beispiel gerade das Marketing oder Accountants etc., also Buchhaltung, das teilen wir. Also das ist wie so, teilen wir mit der Mutterfirma, also mit Micro, mit dem Trotti-Business. Das gleiche auch mit dem Marketing-Team. Darum dort, also zähle ich, wir sind 15 bis 20 Vollzeit, aber es sind mehr Leute sozusagen als das, aber sag ich jetzt mal, wenn wir es wirklich auf Vollzeit stellen, sozusagen würde abrechnen, sind wir etwa so viele Leute.
Wenn ich jetzt das...
Und das ist natürlich nicht viel, wenn du es vergleichst mit einer anderen Firma.
Und wenn ich das über den Daumen rechne und jetzt einfach, du sagst mir jetzt gerade, wie fest es stimmt, oder? Ich sage, man kann es ja selber rechnen, 4'500 Fahrzeuge mal im Schnitt 15'000 Franken, gibt doch 67,5 Millionen Umsatz in knapp 3 Jahren. Also,
ja.
Ist einiges.
Also 23, 24 und jetzt 25, das ist...
Du verneinst nicht, hält jemand her in dem Fall, habe ich gut gerechnet.
Ist nicht, ja, also nicht jährlich,
nicht jährlich.
Also du hast jetzt das gesamte Volumen genommen natürlich, was jetzt nicht reingerechnet hast, aber das macht jetzt eigentlich auf der Umsatzseite nicht so viel, nicht so einen grossen Unterschied, ist aber das ganze Spare Parts Business, also das Ersatzteil. Aber das macht zwar auf der Umsatzseite nicht so einen grossen Impact, das macht aber auf der Gewinnseite dann einen grösseren Impact. Also nicht, dass wir extrem viel Gewinn schreiben, das wollte ich damit nicht sagen, sondern mehr ein Contributor. Also wenn du jetzt zum Beispiel die klassischen Firmen anschaust, eben in so Volkswagen-Konzern oder Toyota, you name it, da ist gut und gern 30% vom Profit ist der After-Sales-Bereich, also das ganze Ersatzteilwesen. Weil dort halt so ein bisschen, also je grösser natürlich der Fahrzeugpark wird, desto grösser wird natürlich die Nachfrage an Teile, oder? Und das sehen wir auch wirklich bei uns so ein bisschen, obwohl wir erst 4'500 Fahrzeuge draussen haben, aber das siehst du wirklich gar konstant eigentlich auf. Also das gibt eigentlich nur einen Trend. Und das ist eigentlich auch logisch, oder? Je mehr Fahrzeuge du im Markt hast, desto mehr Nachfrage an Teile gibt es.
Also ich habe da letztes Mal mit einem Inhaber von einer Autogarage geredet und da war wirklich klar die Aussage gewesen, dass sie eigentlich die Auto, der Verkauf ist eigentlich fast ein Nullsummenspiel, sondern das Geld verdienen sie nachher eben mit, sie holen sich dann eigentlich Kunden rein, die halt zu ihnen in den Service kommen und so
weiter. Wer hat das gesagt? Nimm mich wundern. Also es ist allgemeingültig, das kannst du bei vielen fragen. Also Neukunden, also das neue Fahrzeuggeschäft ist extrem schwierig, weil natürlich sehr kompetitiv
ist. Ja, also ich glaube eben, da ist natürlich, eben, wenn du nachher einrechnest, was du noch, dass du noch die Prämie gibst und eintust Prämien und so und dieses, dann bist du am Schluss, ich glaube, du machst am Finanzieren verdienen das Geld. Und am Service. Aber der Verkauf von sich, wenn einer wirklich bar zahlt dann ist, und nicht zu dir in die Garage kommt, dann ist es eigentlich amigs fast nichts.
Das ist schade, ja, das ist nicht gut. Mhm. Aber eben, das ist eben natürlich auch die Challenge, die jetzt natürlich die ganze Industrie hat, oder? Weil mit Elektroautos wird natürlich der Serviceteil schrumpfen. Also das ist effektiv so, weil einfach die Fahrzeuge weniger serviceanfällig sind. Also es gibt wie weniger Sachen zum Tauschen. Mhm. Im jährlichen Service gibt es weniger zu machen. Und darum ist das schon auch so ein Thema, wo natürlich so ein Fragezeichen stellt, so ein bisschen, wie sieht die Zukunft aus, gerade im Automobilgewerbe, oder? Also das ist schon das Thema. Wo sicher auch, sag ich jetzt mal, Geld zu verdienen ist natürlich im Used Car Market, also bei den Occasionen, wenn man das gut kann, oder? Mhm. Also das muss natürlich dann schon die richtige nehmen, oder? Und nicht die falsche, aber da kann man natürlich auch wieder ein gutes Business machen.
Das spannt eigentlich den Bogen gerade zum Total Cost of Ownership. Ich wollte nachher noch mal so ein bisschen auf die Internationalisierung eingehen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, das lassen wir schnell auf der Seite, weil eben wenn du sagst, jetzt gerade der Microlino ist ja elektrisch und erklär mal, was ist Total Cost of Ownership?
Also Total Cost of Ownership rechnet eigentlich all die Kosten rein im Gebrauch von einem Fahrzeug, also der Kaufpreis, aber auch in der Nutzung. Also jetzt in unserem Fall, was sind die Stromkosten, was sind vielleicht Kosten, um zu sagen, ey, ich brauche einen Parkplatz, oder? Also muss man auch reinrechnen, die Versicherung muss man reinrechnen, etc. Und wir sagen eigentlich, natürlich je nachdem, was man alles reinrechnet, aber wenn man jetzt eben so Sachen wie einen Parkplatz noch mit reinrechnet, das sind halt eben auch die, wo wir uns wirklich auszeichnen können, dass wir eigentlich Je nachdem zwischen bis zu 3 bis 5'000 Schweizer Franken pro Jahr kann einsparen. Und das ist ja, das ist doch auch eine Summe sozusagen an Einsparungskosten. Wenn man es vergleicht mit, sage ich jetzt mal, vergleichbaren Fahrzeugen, also wir haben jetzt da nicht einen Ferrari genommen, obviously, sondern, sage ich jetzt mal, auch ein Elektroauto, bei einem Verbrenner wäre es sogar noch mehr, ganz klar. Also das macht einen riesen Unterschied, oder? Und oftmals tun halt die Leute in dieser Entscheidung den Bereich komplett vorne auslassen. Also gerade wenn wir jetzt, oder in den Kommentaren bei deinem Post, haben wir auch gesehen, ja, aber für das Geld komme ich ja auch irgendwie in Fiat Panda über, oder? Und das ist absolut richtig, oder? Also gerade viele Verbrenner sind preislich auch in unseren Gefilden anzutreffen. Und was man dort aber halt muss sehen, ist, du zahlst natürlich, das Benzin ist natürlich nicht inklusive, oder? Das musst du alles noch mit drauf rechnen. Und so viel fällt eigentlich, sag ich jetzt mal, die Total Cost of Ownership generell für Elektroautos eigentlich besser aus als für Verbrenner. Also jetzt auch gerade in der Schweiz. In anderen Ländern kann es teils ein bisschen unterschiedlich sein, je nach Stromkosten. Und bei uns noch viel mehr, weil wir halt im Vergleich zum Elektroauto einfach nochmal einen Bruchteil von der Energiekosten brauchen. Auch die Versicherung kostet etwa 30-40% weniger pro Jahr. Und eben, so wie du es gesagt hast, ein Parkplatz, oder? Wenn man jetzt sagt, zahlst du nur ein Drittel von der Parkgebühr, oder sag jetzt mal in deinem Fall, man würde es teilen, dann wäre es also 50% dazu beitragen. Und eben so kommst du eigentlich auf ein Sparpotenzial von um die 3'000 bis 5'000 Schweizer Franken im Jahr.
Pro Jahr mit dem Auto. Und wenn das dann reinrechnest über die Laufzeit, dann rechnet sich das theoretisch eben, wenn man es jetzt will, sagen.
Da machst du ja Geld irgendwann.
Ja, verdienst sogar Geld irgendwann.
Ist das sogar Geld?
Gibst weniger aus. Aber,
ja, gibst weniger aus. Ja.
Also definitiv ist ganz klar ein Vorteil, wo ich einfach kann sagen, du merkst es. Wir haben vorher nur ein Auto gehabt, und darum kann ich jetzt nicht sagen, ich kann vorher vom Teuren zu dem, aber wenn ich die zwei Autos miteinander vergleiche, dann ist eigentlich fährt der Microlino mehr, weil ja eben so andere brauchst du nur mit der Familie und wenn du allein unterwegs bist, kannst du den Microlino nehmen oder den Microlino und gleichzeitig kostet er aber viel weniger wie das normale Auto. Und mein normales Auto ist ein Nissan Qashqai. Also ist jetzt auch nicht ein, keine Ahnung, was teures Auto, sondern von dem her, das ist definitiv etwas, was man spürt. Hey Merlin, ich habe vorher gesagt, auf die Seite genommen, so als letztes Thema, wollte ich gleich nochmal die Internationalisierung angehen. Ich meine, ihr habt erst vor 3 Jahren gestartet, oder? Plus, minus, ziemlich genau. Und jetzt, wie habt ihr es geschafft in so kurzer Zeit? Du hast vorher gesagt, ich habe zwei Zahlen im Kopf. Eine ist, du hast gesagt, 1200 Microlinos in der Schweiz, 4500 gesamt. Also, ihr seid aus der Schweiz aus so gewachsen. Wie schaffst du das, dass du gerade so divers und in so vielen verschiedenen Ländern parallel irgendwie kannst du den Markt bearbeiten und kannst wachsen? Ohne, dass du eigentlich viel Budget hättest, oder? Wie geht das?
Ja, also wir haben gerade am Anfang, wir haben eigentlich die Strategie verfolgt, dass wir gesagt haben, wir haben ja die Entscheidung müssen treffen, irgendwann, hey, wie machen wir das jetzt mit der Produktion? Ursprünglich haben wir eigentlich nie wollen selber produzieren. Und da sind wir eigentlich auch so ein bisschen dazugekommen, weil wir einfach gemerkt haben, dass es nicht anders geht. Also wir müssen es selber machen, weil niemand hat unser Auto wollen herstellen. Das wäre heutzutage vielleicht auch wieder anders. Die Zeiten haben sich da auch wieder geändert. Auf jeden Fall haben wir dann wie im Vertrieb gesagt, komm, wir ursprünglich haben wir eigentlich alles wollen wie Tesla machen. Und dann sagen, wir machen alles, wir verkaufen immer direkt an den Kunden. Und das haben wir dann ein bisschen angepasst und gesagt, komm, wir schaffen jetzt doch noch im ersten Schritt mehr mit solchen, sag ich jetzt mal, Händlergruppen oder Importeuren zusammen, wie man auch sagt. Und dann haben wir normalerweise dann, sag ich jetzt mal, den ganzen Markt sozusagen gegeben. Also das Recht für den ganzen belgischen Markt, holländischen Markt, deutschen Markt etc. Und so haben wir eigentlich das alles strukturiert. Und so sind wir auch am Anfang, haben wir auch relativ, sag ich jetzt mal, schnell können wachsen, weil wir so das alles können leveragen auf die Partner.
Warum?
Natürlich danach,
wie schaffst du es, so einen Partner von dir zu überzeugen? Also ich gehe jetzt davon aus, ein neues Fahrzeug, eine Gruppe, eben irgendwie, musst du ja gleich auch Argumente liefern, dass sie die überhaupt wollen, weil das wird für sie ja auch Kosten generieren, überhaupt mal das aufzunehmen.
Ja, ja, absolut. Also das war eigentlich auch einer von meinen grossen Jobs gewesen, darum weiss ich es ganz genau im Detail. Also es ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube, wo wir gestartet sind, war gerade eine super Zeit gewesen. Es ist so ein bisschen während halt noch ein bisschen Covid und so ein bisschen nach Covid, oder? Und man muss verstehen, dass wir in dieser Zeit haben viel Produktion das Problem gehabt, dass sie zu wenig Fahrzeuge haben können produzieren, weil teilweise die Werke geschlossen worden sind, eben wegen Covid. Und darum hat eigentlich der Markt ein Angebotsproblem gehabt. Sprich, es sind viele so ein bereit gewesen, um mal ein bisschen neue Sachen auszuprobieren. Da haben wir eigentlich den Zeitpunkt relativ gut getöpft, um gerade in dieser Zeit eigentlich starten. So haben wir eigentlich relativ viel können überzeugen, oder? Und klar ist, wir sind nicht für viele von diesen Brands, oder ich meine, jetzt als Beispiel, wir arbeiten in der Schweiz arbeiten wir mit der AMAG zusammen, in Belgien arbeiten wir mit dem AMAG Pendant, also die machen das Gleiche wie die AMAG, aber in Belgien noch ein paar Jahre länger als die AMAG. Für die sind wir, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, oder wenn du es jetzt umsatzmäßig anschaust. Aber auch die wissen, hey, wir wollen uns transformieren, wir wollen vielleicht auch im Bereich von der Mobilität noch ein paar andere Sachen abdecken. Und so ist das eigentlich ein guter Zeitpunkt gewesen, um so Sachen auszuprobieren. Und man muss aber auch ganz klar sagen, die Strategie hat gut funktioniert, aber es sind auch nicht alle Partner, die wir jetzt ausgewählt haben, vielleicht die richtigen gewesen. Also wir haben jetzt, also das ist jetzt eigentlich die letzten zwei Jahre, haben wir jetzt auch vermehrt, sind wir angegangen und haben eigentlich analysiert und geschaut, hey, machen die einen guten Job? Sind wir zufrieden? Oder haben wir vielleicht eine Alternative? Oder können wir es vielleicht sogar selber besser machen? Und so haben wir eigentlich ein bisschen herauskristallisiert, dass wir ein paar Core Markets direkt machen wollen. Also die Schweiz machen wir ja schon, aber Italien haben wir übernommen vom Distributor, Frankreich. Deutschland werden wir übernehmen, also sind wir jetzt so ein bisschen zwischendrin. Und Österreich machen wir auch selber. Und das sind so die Veränderungen, die sich gegeben haben, wo wir gesagt haben, hey, wir glauben, wir können das besser machen, wir können tatsächlich mal den Zwischenhändler wie eliminieren und wir arbeiten dann direkt mit den einzelnen Händlern zusammen, um das Fahrzeug auf den Markt zu bringen.
Ist ja legitim, also ist ja am Schluss eben das legitim, dass du es mal musst probieren und analysieren und dann wieder wechseln und manchmal ist es richtig und manchmal ist es falsch gewesen. Gehört ja dazu, wie haben sich denn die Zahlen entwickelt? Also die 4'500, ist da so eine Kurve stetig steigend, wo jetzt sagst, hey, die Umsatz und das Volumen nimmt eigentlich laufend zu, obwohl du vielleicht bei den einen Distributoren dann gesagt hast, okay, die machen es ja dann nicht mehr, du machst es neu. Ich kann mir vorstellen, dass du dort auch mal so kurz in ein Loch hineingehst, bis du es wieder auffängst.
Das ist definitiv so. Also wir haben sehr gut, sag ich jetzt mal, verkauft und ich würde sagen, vielleicht, wir haben auch ein Stück weit überverkauft oder unsere Partner haben sich ein bisschen zu gut eingedeckt teils. Darum hat es nachher so ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen Welle gegeben, wo wir ein bisschen weniger verkauft haben. Und da sind wir jetzt immer noch ein bisschen drin, aber es geht ja immer so ein bisschen darum, wir schauen vor allem nicht nur auf die Verkaufszahlen, die wir an die Händler machen, sondern wir schauen eigentlich vor allem auch an die Zulassungszahlen, oder? Also wie viele Fahrzeuge werden registriert und werden verkauft an Endkunden. Und das ist eigentlich das Relevante. Und da sehen wir eigentlich, dass der Trend doch positiv ist. Und dass wir eigentlich aus dieser Phase auch wieder werden herausfinden, wo, sage ich jetzt mal, so gesehen, unsere Umsätze auch wieder werden steigen, weil natürlich die Lagerbestände dann irgendwann auch wieder drinnen sind. Aber das ist halt das normale Spiel. Also das Einpendeln von dem, das ist so ein Schwierige in dem Game, oder? Und das alles irgendwie mit der Produktion einheitlich zu behalten, das ist eigentlich so die Schwierigkeit, die wir haben.
Aber ihr macht jetzt nicht wie BYD, wo ihre Fahrzeuge an eigene Lager verkauft, zum Verkaufszahlen pushen und sie nachher irgendwie im Park.
Nein, also man hat natürlich schon ein bisschen so Levers. Also ich sage jetzt mal, du hast immer so ein bisschen die Demos, wie man denen sagt, oder die Vorführer, die werden zugelassen und die hast dann auch diese Numbers drin. Aber das ist bei uns niemals in dem Umfang, wie das jetzt bei anderen Brands der Fall ist. Also ich meine, ich habe mal einen Chart gesehen von BYD, wo dann irgendwie wirklich analysiert sind, irgendwie 15% von den Neuzulassungen sind wirklich Kunden und der Rest sind Händler und irgendwelche Rental-Companies, also wo die Fahrzeuge einfach im Rental-Bereich mit aufnehmen, oder? Das heisst, die Fahrzeuge, die kommen wieder zurück, oder? Die hat die Rental-Bude nicht gekauft, die zahlen sie monatlich über eine Dauer von 12 Monaten oder 18 Monaten und dann kommen die wieder zurück und werden nachher als Gebrauchte verkauft. Mhm. Und das ist bei uns natürlich weniger der Fall. Das ist schon viel mehr getrieben wirklich durch eine reine Nachfrage. Aber man muss auch sagen, der Automobilmarkt ist extrem von Schwankungen geprägt. Also gerade wenn es Inflation oder sonstige generell wirtschaftliche Themen der Fall ist. Oder es ist halt ein Produkt, das man zuwartet beim Kauf, wenn es nicht unbedingt muss sein. Oder? Mhm. Also oftmals, wenn man schon ein Auto hat, ja, dann fahre ich es halt nochmal ein Jahr länger oder zwei. Oder? Das ist nicht gerade ein immediate need, um gerade neu zu beschaffen. Und das eben kreiert so die Schwankungen natürlich nachher auch in der Nachfrage. Und das ist natürlich wirklich ein bisschen Challenge, dass man das richtig kann abfangen. Und für uns darum, dass wir, sag ich jetzt mal, trotzdem immer so ein Wachstum haben können anbekommen, ist schön zu sehen. Und ist aber auch nicht selbstverständlich. Also wir sind natürlich auch dran, eben, wir wissen, wir müssen mal das Fahrzeug updaten. Es wird dann auch mal ein neues Modell geben, das wir planen. Also da sind wir eigentlich konstant dran.
Perfekt. Hey, mega spannend gewesen und merci vielmal auch für deine Ehrlichkeit und dass du da nicht einfach erzählst, dass alles nur perfekt ist, sondern sagst, was für Schwierigkeiten das ihr habt. Wir werden sicher uns nochmal treffen. Ich freue mich auf meine nächste Fahrt mit meinem Microlino und ich habe wirklich mega Freude dran. Und insofern danke, hast du nochmal mit uns geredet und der Link, erstens, wenn ihr natürlich den mal wollt, designen selber, findet ihr unterhalb vom Video und in den Shownotes und zweitens, sonst, wenn ihr sagt, ich wollte mal Probe fahren, das gleich mal spüren und so weiter, findet ihr ebenfalls alles. Ihr wisst wo. Merlin, danke vielmals dir und bis zum nächsten Mal und noch einen ganz schönen Tag.
Danke vielmals.